die große Drangsal zur Zeit des Endes und die Rettung Israels. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht, denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Und ich, Daniel, schaute und siehe, da standen zwei andere da, der eine an diesem Ufer des Flusses, der andere am jenseitigen Ufer des Flusses. Und einer sprach zu dem in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses stand. Wie lange wird es dauern, bis diese unerhörten Zustände zu Ende sind? Da hörte ich den in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses war, wie er seine rechte und seine linke zum Himmel erhob und bei dem schwor, der ewig lebt. Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollendet ist, so wird das alles zu Ende gehen. Das hörte ich, verstand es aber nicht. Darum fragte ich, mein Herr, was wird das Ende von diesen Dingen sein? Er sprach, geh hin, Daniel, denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes. Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden. Und die Gottlosen werden gottlos bleiben. Und kein Gottloser wird es verstehen. Aber die Verständigen werden es verstehen. Und von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage. Wohl dem, der ausharrt und 1335 Tage erreicht. Du aber geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst dich nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage.
Danke, Sabine. Ich werde noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, dass du uns dein Wort geschenkt hast, und bitte rede jetzt durch dein Wort in unser Herz. Wir preisen dich in Jesu Namen. Amen. Die Daniel-Reise geht dem Ende zu. Wenn wir so zurückschauen auf das Buch, überspannt es einen Zeitraum von circa 80 Jahren, wo Daniel als 15-jähriger junger Teenager mit seinen Freunden von Jerusalem nach Babylon verschleppt wurde, deportiert wurde. Und man hat sich gefragt, was wird diese Entwurzelung aus ihm machen? Und was wird mit seinem Glauben passieren? Wird sein Glaube an den Gott Israels durchhalten? Und er bekommt dort eine Eliteausbildung, kommt an den babylonischen Hof, und seine überragende Begabung wird immer deutlicher, dass er Träume deuten kann. Und er erlebt dort mehrere Könige, den großen Nebukadnezar und seine Nachfolger Belsazar bis zum persischen König Kyros, mehrere Reiche. Und er erlebt dann sogar noch, dass viele vom Volk wieder zurückkehren dürfen nach Jerusalem. Aber interessant ist auch, wenn wir so zurückblicken auf das Buch, wir erfahren wenig über Daniel selbst. Am Anfang haben wir noch erfahren, okay, er hat sich nicht angepasst an diese Sitten in Babylon. Er hat sich nicht an diese Speisevorschriften gehalten. Wir erfahren nichts über sein Alltagsleben. Wir erfahren nicht, ob er verheiratet war, ob er Kinder gehabt hat. Das wissen wir alles nicht. Es steht sein Vertrauen an diesen Gott Israels im Vordergrund. Deswegen haben wir auch diese Reihe genannt Vertrauen unter Druck, weil er in einem fremden Land an diesen Gott Israels festgehalten hat. Und Daniel ist ein Mann des Gebets. Sein Programm war sein Name. Sein Name war sein Programm. Daniel heißt, mein Gott ist mein Richter. Und Daniel liebt diesen lebendigen Gott. Und das war sein Programm. Und der erste Teil, die ersten 6 Kapitel, war diese Geschichte, diese Geschichten, die er erlebt hat, diese Träume, die er deuten hat dürfen für Nebukadnezar, dann die Geschichten im Feuerofen von seinen Freunden und in der Löwengrube, wo dann Daniel selbst drinnen war, wie Gott ihn immer wieder beschützt und durchgetragen hat, und dann die zweite Hälfte diese beeindruckenden Visionen, wo es eigentlich nur dann um die Zukunft gegangen ist. Und Daniel war da auch unter Druck, weil er hat nicht so genau immer gewusst, was das bedeuten soll. Und er war fertig nach diesen Visionen, er war kraftlos. Er war fix und fertig, er ist niedergefallen. Und Gott hat gezeigt, er hat einen Plan. Er hat einen Plan gehabt mit Daniel. Und diesen besonderen Plan haben wir letzten Sonntag im Kapitel 11 sehen dürfen, wo dieses lange Kapitel, wo diese Abfolge von diesen Ereignissen, die hier geschildert worden sind, alle eingetroffen sind. Also wir haben gehört, wir haben nur Namen einsetzen brauchen von diesen ganzen Königen und Völkern und so weiter. Bis ins letzte Detail ist hier schon ein paar hundert Jahre vorher geschildert worden, was schon eingetroffen ist. Und Daniel hat dann auch immer wieder diese Vorschau auf den Antichristen bekommen, so ein Porträt, ein kleines Porträt vom Antichristen. Und im Kapitel 11, am Ende, war dieses Fazit, dass am Ende immer nur Gott steht. Am Ende steht immer Gott und am Ende gibt es nur ein Entweder-Oder. Es gibt nichts dazwischen, es gibt nur ein Entweder-Oder. Und das ist jetzt diese Zielgerade, in die wir biegen, wo wir ins 12. Kapitel kommen, das wir gerade gelesen haben. Und der Vers 1 schließt direkt an Kapitel 11, Vers 45 an. Daniel ist noch immer in dieser Vision, das dauert schon seit Kapitel 10, also diese ganze Vision dauert 3 Kapitel, die wir hier geschildert bekommen. Und es steht hier, zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael, der Engel Michael, erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Es ist Michael immer wieder genannt als der, der fürs Volk Israel eintritt. Und es ist das Erstaunliche jetzt hier, zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden. Er spricht schon wieder auf diese Rettung an. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Das ist das erste Mal und das einzige Mal, dass im Alten Testament was von der Auferstehung steht. So wie wir vorher schon jetzt in der Einleitung gehört haben, so Himmelfahrt, Auferstehung, Jesus ist gestorben, auferstanden und er wird wiederkommen. Und das ist das einzige Mal, dass hier in Daniel 12 was zum Thema Auferstehung steht. Also auch das Alte Testament kennt Auferstehung. Und das Alte Testament kennt ewiges Leben. Auferstehen zum ewigen Leben. Die einen stehen auf zum ewigen Leben und die anderen zur ewigen Schmach. Also es geht hier um diese Auferstehung der Gerechten und Auferstehung der Ungerechten. wo auch Paulus schon darüber spricht. Und es geht dann im Vers 3 um die Verständigen, die werden leuchten. Wer sind diese Verständigen? Die Verständigen sind die, die Gottes Wort angenommen haben. Das sind die Verständigen und die werden leuchten. Jesus sagt auch schon, ihr seid Licht, du bist Licht. Wenn du Jesus hast, bist du Licht. Wenn du Jesus hast, bist du verständig. Wenn du das ewige Leben hast, bist du verständig, dann bist du Licht. Dann musst du dich nicht anstrengen, Licht zu sein. Und die werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich. Das ist diese Vision, in der Daniel noch ist, wo er jetzt so einen Einblick kriegt, ja, es wird eine Auferstehung geben. Und der lebendige Gott will, dass du im Buch des Lebens stehst. Der lebendige Gott will, dass du im Buch des Lebens stehst. Aber Daniel ist noch nicht am Ziel. Er ist noch immer zwischen Verheißung und Erfüllung. Deswegen, er muss immer noch vertrauen. Er ist immer noch herausgefordert zu vertrauen, unter Druck, zu vertrauen in spannenden Zeiten. Deswegen heute auch der Titel Vertrauen in spannenden Zeiten. Ah, wir sind in spannenden Zeiten, oder? Unser Lauf der Welt, spannende Zeiten. Es ist turbulent, es wird nicht besser, oder wie wir glauben zu sehen. Vertrauen in spannenden Zeiten und eine Ermutigung mit Blick auf die Zeit des Endes. Darum spricht Gott Daniel hier wieder ganz persönlich an, so wie in Kapitel 10, wo Daniel von Gott immer wieder persönlich angesprochen worden ist. Gott nennt ihn immer wieder beim Namen und das passiert auch hier. Vertrauen in spannenden Zeiten. Drei Aufforderungen an Daniel und drei Aufforderungen an uns. Wie können wir in spannenden Zeiten trotzdem vertrauen? Die erste, Vers 4, da geht es gleich weiter. Du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Ja, wir haben jetzt auch geforscht, 3 Monate haben wir das Buch Daniel erforscht und die Erkenntnis wird zunehmen. Aber Gott sagt hier, versiegle und verschließe diese Worte. Das heißt, die erste Aufforderung, sei treu. Sei treu. Das heißt, mit dieser gesamten Offenbarung, die Daniel hier bekommen hat, ist es noch nicht getan. Gott sagt, bewahre sie auf. Verschließe sie, heißt nicht versteck sie, sondern bewahre sie auf. Sei einfach treu. Halte sie fest. Halte diese Worte fest. Bewahre sie für die kommenden Generationen. Wir dürfen dankbar sein, dass wir sie heute haben und lesen dürfen. Bewahre sie sicher auf, damit niemand sie kaputt machen kann. Das ist wie dieses Versiegeln von einem Parkettboden, der wird da versiegelt, damit er lang hält, damit er nicht kaputt wird. Und genau das ist auch damit gemeint. Daniel soll diese Worte, diese Botschaft treu aufbewahren. Das heißt, Gottes Botschaft für die Zukunft aufbewahren. Wie Verträge versiegelt werden für die Nachwelt, damit sie auch da noch erhalten sind und angeschaut werden können. Das heißt, dieses gesamte Buch Daniel ist ein Beweis für Gottes Treue. Gott ist treu vom Anfang bis zum Ende, wie wir hier sehen können. Daniel wird noch einmal ganz persönlich angesprochen. Sei treu. Das ist ein Auftrag für uns, für dich, für mich, treu zu sein. Wir sollen auch treu dafür sorgen, wir haben Gottes Wort, wir sollen es treu aufbewahren und in Wahrheit weitergeben. Halte das Evangelium fest und gib es in Wahrheit weiter. Verwässere es nicht. Ja? Weich es nicht auf irgendwie, Und wenn das passiert, tritt klar gegen eine Verfälschung oder Verwässerung des Evangeliums auf. Das ist unsere Aufgabe als Christen. Wenn wir Christen sind, halten wir das Wort fest und geben wir es treu weiter. Das ist unsere Verantwortung. Auch wir haben eine Verantwortung, so wie Daniel hier diese Verantwortung von Gott übertragen bekommen hat. Und nutze die Zeit, die Gott dir gibt. Nutze die Zeit, die Gott dir gibt. Sei treu. Nutze die Zeit und die Gaben, die Gott dir gibt. Daniel hat auch wunderbare Gaben gehabt. Jeder hier hat wunderbare Gaben. Und das macht Gott jetzt nochmal fest. Mit dieser ersten Aufforderung, treu zu sein. In allen Situationen. Und dann geht es weiter in Vers 5. Und ich, Daniel, schaute und siehe, da standen zwei andere da, der eine an diesem Ufer des Flusses, der andere am jenseitigen Ufer des Flusses. Daniel sieht jetzt zwei Engel sehen, vermutlich sind es zwei Engel. Daniel ist am Fluss Tigris in Persien und er sieht am jeden Ufer zwei Engel sehen und einer sprach zu dem in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses stand: Wie lange wird es dauern, bis diese unerhörten Zustände zu Ende sind? Und ein dritter steht oberhalb dem Fluss, das heißt, der über dem Wasser, ein in Leinen gekleideter Mann. Wir wissen es nicht sicher, aber wahrscheinlich ist es Christus, den Daniel hier sieht, weil der wird noch einmal besonders hervorgehoben. In Leinen gekleidet, besondere Autorität. Und einer dieser zwei an den Ufern fragt diesen in der Mitte: Wie lange wird es dauern, bis diese Zustände zu Ende sind? Das heißt, sogar die Engel fragen, sogar die Engel wissen es nicht genau, was da jetzt passieren wird, wie lange das dauern wird. Wann sind wir endlich durch? Wann wird das alles vorbei sein? Und da hörte ich in Vers 7, da hörte ich in den in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses war, wie er seine rechte und seine linke zum Himmel erhob und bei dem schwor, der ewig lebt. Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollendet ist, so wird das alles zu Ende gehen. Der hebt jetzt nicht nur eine Hand, zum Schwören hebt man einmal eine Hand, oder? Der hebt jetzt beide Hände. Beide Hände hebt er in die Höhe, das heißt, das ist besonders wichtig, was er jetzt sagt. Er hat besondere Autorität und das, was er jetzt sagt, ist besonders wichtig. Er will es noch einmal ganz besonders betonen. Du kannst dir ganz sicher sein, du Engel und du Daniel und ihr, die ihr das alles später lesen werdet, nachdem Daniel das aufbewahrt hat. Und er nennt hier jetzt noch einmal diese allerletzte Zeit, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit, das sind 3,5 Jahre. Und das ist eine Zeit, wo der Antichrist seine Kraft noch einmal zusammennehmen wird und gegen Gottes Volk auftreten wird. Und gegen alle, die zum Glauben kommen werden. Also er nimmt noch einmal alle Kraft zusammen, gegen alle, die zum Glauben gekommen sind, aufzutreten. Diese 3,5 Jahre Zeitangabe. Manche glauben, das ist auch die Zeit, wo Antiochus Epiphanes eben den Tempel geschändet hat und eben eine Zeit, von wo der Tempel geschändet wurde, das Allerheiligste geschändet worden ist und dann wieder eingeweiht worden ist sozusagen. Aber genau kann man es nicht deuten. Und dann in Vers 7b kommt noch eine genaue Angabe, eine inhaltliche, nach dieser Zeitangabe. Und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollendet ist, So wird das alles zu Ende gehen. Wenn die Zerstörung, die Zerschmetterung der Kraft des Volkes Gottes vollendet ist, abgeschlossen ist. Das heißt, es muss zerstört werden. Gott sagt es hier so klar, es muss zerstört werden. Drastisch. Warum lässt Gott es so weit kommen? Warum wird Gottes Volk in den letzten Abgrund geführt? Ist die Frage, stellen wir immer, oder? Warum passieren so dramatische Dinge? Warum passiert so viel Leid? Warum passieren so schlimme Sachen? Warum lässt Gott es zu? Fragen, auf die wir eigentlich keine Antwort haben, oder? Auf diese Warum-Fragen. Erst dann, wenn dieses Leid, diese Not auf die Spitze getrieben wird, erst dann, sagt Gott, wird das überlebende Israel umkehren. Erst dann wird das Volk Israel einsehen, dass es den Messias braucht. Erst dann wird passieren, was in Sacharja 12, Vers 10 steht, und sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben, auf Jesus. Erst dann werden sie einsehen, dass Jesus der Messias ist. Wenn diese Not am größten ist, wenn diese Drangsal, wenn dieses Leid am größten ist, erst dann werden sie sehen, Jesus ist der einzige Weg. Jesus ist der einzige Weg zur Rettung. Ohne ihn gibt es kein Heil. Und im Grunde ist das verständlich, oder? Im Grunde ist das auch bei uns so. Wenn jemand einsehen will oder einsehen soll, dass jemand den Messias braucht, dann muss jemand erst ans Ende seiner eigenen Möglichkeiten geführt werden. An den Abgrund der eigenen Möglichkeiten. Erst wenn ich sehe, ich schaff's nicht allein, ich schaff's nicht mit meiner eigenen Kraft, dann wende ich mich an jemanden anderen. Dann denke ich, aha, vielleicht geht es doch mit Jesus. Vielleicht stimmt es doch, was in der Bibel steht. Weil wenn ich es selber schaffe, was brauche ich Jesus? Ach, komm mal, du nicht schon wieder mit der Bibel. Kenne ich eh schon alles. Wenn ich es eh selber schaffe, wenn ich meine eigene Kraft nur einsetzen kann. Aber die Bibel sagt, alleine bleibt letztendlich nur die eigene Verlorenheit. Alleine bleibt mir nur meine Schuld. Alleine bleibt mir nur das Ausgeliefertsein an den Tod. Das heißt, auch das vorbildlichste Leben, auch die besten Taten helfen mir nichts. Helfen mir absolut nichts, wenn ich dann vor dem Richter stehe. Erst wenn wir das begreifen, kann ich sagen, wir brauchen Jesus. Ich brauche Jesus. Ich brauche den Messias. Und daher lässt Gott das so weit kommen. Lässt Gott das zu, dass Menschen noch sehen, ja, ich brauche Jesus. Jesus ist der Einzige, der ihm helfen kann. Er ist der Messias. Er ist wirklich der, der für meine Schuld gestorben ist. Er allein ist es, der mir Schuld vergeben kann. Er allein ist es, der mich zum Himmelsbürger macht. Er allein ist es, der mich gerecht macht. Und das ist jetzt diese feierliche Antwort, die dieser besondere Bote dem Daniel da gibt. Auf die Frage, wie lange noch? Wie lange muss das alles noch sein? Und wie reagiert Daniel? Vers 8. Das hörte ich, verstand es aber nicht. Darum fragte ich, mein Herr, was wird das Ende von diesen Dingen sein? Daniel versteht es immer noch nicht. Er sagt zwar, okay, ich weiß, dass du den Antichristen besiegen wirst, ich weiß, dass du am Ende als Sieger feststehen wirst, aber ich verstand es nicht völlig. Ich verstehe es nicht. Und Gott antwortet wieder. Nach der Antwort, sei treu, kommt die zweite Aufforderung, Vers 9. sei geduldig. Sei geduldig. Er sprach, geh hin, Daniel, denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben, bis zur Zeit des Endes. Also wieder dieses verschlossen und versiegelt. Aber geh hin. Sehr einfühlsam, oder, diese Antwort. Geh hin. Das heißt irgendwie, so, mach dir keine Sorgen. Aber sei einfach geduldig. Beherzige das, was du bis jetzt gehört hast. Geh weiter den Weg, den ich dich führe. Geh geduldig den Weg weiter, den du bisher gegangen bist. Du brauchst nicht spekulieren. Du brauchst nicht, was wäre, wenn und so weiter überlegen. Und Daniel wird sterben mit dieser unbeantworteten Frage. Er ist schon fast 90, sehr alt, aber er bekommt die Aufforderung, die Ermutigung, sei geduldig. Auch für uns gilt das, oder? Sei geduldig, wir sind ja ungeduldig oft, oder? Viele von uns. Wenn irgendwas nicht jetzt sofort passiert, was mache ich dann? Es muss passieren, besser heute als morgen, und warten ist schwer. Aber Gott hat einen anderen Zeitplan. Oder wenn sie der, für den ich schon so lange bete, noch nicht bekehrt, oder wenn der das immer noch nicht einsieht, Gott hat einen anderen Zeitplan. Und macht da keine Gedanken über Gottes Wege, er weiß es eh. Sei geduldig. Gott sagt es auch in unserem Leben. Oft müssen wir auch Dinge akzeptieren, die wir verwirrend finden vielleicht. Ja, oder die wir nicht verstehen. Aber Gott sagt einfach, geh im Glauben weiter. Geh einfach weiter. Sei geduldig. Wir brauchen uns keine Spekuliererei hingeben. Wir können nicht für jedes Rätsel eine Lösung haben. Gott ist sowieso Herr. Wenn Gott Herr ist, dann kannst du sagen, okay, Herr, ich weiß es nicht, du weißt das, es wird schon so passen. Oder wenn mich Gott in eine besondere Situation stellt, warum muss das jetzt sein? Warum diese Krankheit? Oder warum diese besondere Situation, diese Herausforderung? Und da ist es auch schwer zu akzeptieren, oft sei geduldig. Sei geduldig. Und das gilt für uns, wie das für Daniel gegolten hat. Geh hin, vertraue darauf, ich mach's gut. Das Ende wird gut sein. Sei geduldig. Und in Vers 10 erklärt er dann weiter. Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden. Und die Gottlosen werden gottlos bleiben und kein Gottloser wird es verstehen. Aber die Verständigen werden es verstehen. Wieder eine ermutigende Erklärung weiter. Gott sagt, gerade durch diese Not, wenn du geduldig bist, wenn ihr geduldig seid, werden noch viele im Glauben gestärkt werden und auch zum Glauben finden. Umkehren. Also gereinigt und geläutert werden, so wie Gold gereinigt wird im Feuer, werden durch Leid, Not, so wie es im ersten Petrusbrief steht, auch hier noch viele im Glauben gestärkt und gereinigt werden. Aber die Gottlosen werden weiter gottlos handeln. Aber es gibt auch das Gegenteil. So wie es zwei Extreme gibt, oder? Not lehrt beten. Aber auch Not lehrt fluchen. Können wir auch. Und Gott sagt auch, es gibt einen Punkt, von dem aus keine Rückkehr mehr möglich ist. Es gibt so einen Point of No Return. Ja, Gottes Geduld ist riesengroß. Gottes Geduld ist groß, aber nicht grenzenlos. Ja, wir leben in der Zeit der Geduld. Wir leben in der Zeit der Gnade. Gott wirbt um die Verlorenen. Gott wirbt um alle. Er will, dass alle errettet werden. Sei geduldig. Und dann werden noch einmal zum Schluss zwei Zahlen genannt. Und von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage. Wohl dem, der ausharrt und 1335 Tage erreicht. Diese 3,5 Jahre sind 1260 Tage, wenn man pro Jahr mit 360 Tagen rechnet. Jetzt kommen aber noch einmal 30 Tage dazu. Warum genau, wissen wir nicht. Vielleicht ist es wieder so eine Zeit, dass Gott wieder ein bisschen mehr Geduld hat, aber warum genau, wissen wir nicht. Und dann kommt noch einmal eine Zahl mit 1335 Tagen. Und Gott sagt aber dem Daniel, du musst es nicht alles verstehen. Sei einfach geduldig, du wirst in dieser Spannung durchhalten. Und auch wir müssen es nicht verstehen, was jetzt die genau bedeuten, diese Tage, und warum das jetzt nicht genau übereinstimmt. Um das geht es letztendlich nicht. Gott sagt einfach, bleibt dran an mir, bleibt dran an meiner Gnade, an meiner Treue, haltet fest, sei geduldig in der Situation, wo du gerade bist, in der Situation, in die Gott dich stellt. Sei treu, sei geduldig, und dann die letzte Aufforderung, Vers 13, du aber, wieder die persönliche Ansprache, du aber geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Sei getröstet. Sei getröstet. Was Daniel in Vers 2 geoffenbart wurde, wo er gesehen hat, ja, es gibt eine Auferstehung zum ewigen Leben. Das sagt jetzt Gott noch einmal zu Daniel, zwar ganz persönlich. Du, Daniel, wirst auferstehen. Punkt. Da gibt es kein Was wäre, wenn und eventuell und so. Du wirst auferstehen. Du hast es geschafft. Ist das eine großartige Zusage? Und du wirst ruhen. Das drückt die Geborgenheit aus, die Daniel in Gott hat. Und den Gott haben wird. Komm zu mir nach Hause. Genieße meine Gegenwart, genieße meinen Frieden, genieße die Geborgenheit, die ich dir gebe. Und das sagt Daniel, das sagt Gott auch zu uns. Genieße diese Geborgenheit, genieße diesen Frieden. Sei getröstet. Ja, auch wenn es in Situationen, wo wir geduldig sein müssen, wo es oft schwierig ist, da spricht Gott dir diesen Trost zu. Durch andere Menschen, durch Geschwister, durch sein Wort. Es ist immer wieder, wo du so Trost-Highlights hast, wenn du sie brauchst. Und Gott sagt, du wirst ruhen, genieße den Frieden, genieße das. Wann hast du das letzte Mal so diesen Frieden genossen? Denn dir Gott schenkt, diesen inneren Frieden. Jetzt ist bald Ostern, da denkt man dann auch an diesen Frieden, den Gott eigentlich erst ermöglicht hat, weil Jesus gekommen ist, um für uns zu sterben, dass wir Frieden mit Gott haben. Und warum ruhen? Warum spricht Gott hier von diesem Ruhen? Ruhe zum Erbteil. Du darfst ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Das heißt, du wirst dein Erbe haben, Daniel. Erbe ist was Großartiges, oder? Wenn du was erbst, kannst du eigentlich nicht viel dafür. Du erbst was, weil du Kind bist vielleicht oder ein bestimmtes Verwandtschaftsverhältnis hast. Und Petrus schreibt es im 1. Petrus 1, wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Dieses Erbe ist für dich bereitgehalten, wenn du Kind Gottes bist. Wenn du Kind Gottes bist, wenn du Jesus angenommen hast im Leben, dann bist du Erbe. Dann bist du ein Erbe, das du antreten darfst. Ein Erbteil, das du antreten darfst. Das heißt, häng dich nicht an irdische Dinge, sondern schau auf dieses großartige Erbe, das Gott für dich bereithält. Blick auf dieses Erbe. Dann bekommt das, was hier passiert, eigentlich, ja, wird das relativiert. Und all das wartet auf Daniel. All das wartet auf uns. Wenn wir diesem lebendigen Gott vertrauen. Ruhe, bis du auferstehst, bis zu deinem Erbe. Das sind die letzten Worte, die jetzt Gott persönlich an Daniel richtet. Und das lässt uns einen Einblick haben in diesen liebenden, gnädigen, treuen Gott, barmherzigen Gott, den wir eigentlich ja, schon noch besser kennen dürfen durch Jesus. Daniel hat oft in diesen Visionen eben auch Christus gesehen, aber er hat es noch nicht so ganz verstanden. Und er hat nur die Botschaft bekommen, vertrau mir weiter, auch wenn es spannende Zeiten sind. Ja? Aber sei sicher, es wird sich das erfüllen, was ich dir gezeigt habe. Das heißt, sei treu, sei geduldig, sei getröstet. Und wenn du Jesus als dein Herrn und Retter angenommen hast, dann gilt es auch für dich. Dann gilt es auch für uns. Sei treu, geh treu mit dieser Botschaft um, mit dieser Botschaft des Evangeliums. Sei geduldig in allen Facetten. Beten, geduldig im Gebet sein, geduldig mit Mitmenschen sein, das ist oft das Schwerste, oder? Barmherzig, geduldig mit jemandem zu sein, ja, Gott hat Geduld. Aber ich? Und sei getröstet. Nimm diesen Trost, den dir Gott hier zuspricht. Du wirst auferstehen, du wirst ein ewiges Erbe haben. Das gilt auch für uns, wenn wir den Sieger haben. Und in Offenbarung 1, Vers 17, lesen wir, wie auch Johannes Jesus gesehen hat. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Herr, danke, dass wir die Botschaft haben. Danke, dass wir dich als Herrn der Geschichte, als Herrn der Gegenwart und als Herrn der Zukunft kennen dürfen. Wir preisen dich, dass du lebst, dass du auferstanden bist und dass du uns zusprichst, uns ermutigst, treu zu sein, geduldig zu sein und uns tröstest in Situationen, wo wir immer es brauchen. Danke, dass du Sieger bist, dass du den Tod besiegt hast, dass du alle Mächte, die gegen dich sind, besiegt hast. Und danke, dass du jetzt lebst. Wir preisen dich dafür. Amen.